bist um uns her wie eine feurige Mauer. Du wirkst in uns durch die Kraft deines Geistes. Du weißt zu erquicken, zu stärken, bis ins Leibliche hinein. Deine Kraft erweist sich in ganz besonderer Weise gerade in der Schwachheit. Wir danken dir für diese Stunde am Nachmittag, da wir uns scharen dürfen um den einen Jesus, der unser Herr ist, unser Erlöser und Versöhner, das Haupt seiner Gemeinde, der uns zusammenhält und uns bereitet und uns speist durch das Wort des Lebens. Wir danken für diese Stunden der Gemeinschaft. Amen. Nächster Abschnitt, Vollmacht und Charisma. Das wäre also Römisch 2. Stimmt's? Nun, das Erste, das wir dreimal untergliedern, A, Charismen sind Gaben, Geschenke, die der Vater seinen Kindern bereitet hat. Und die teilt er schon mit bei der Geburt. Ich meine jetzt bei der Wiedergeburt. So wie auch alle irdischen Gaben, die einer empfing, schon in der leiblichen Geburt wirksam waren, vorhanden waren. Es bedurfte nur der Entfaltung dieser Gaben. Durch den ganzen Lebensprozess hindurch. Wenn einer musikalisch ist, dann ist er das schon, wenn er zur Welt kommt. Es klingt noch nicht sonderlich musikalisch, wie er sich da äußert, der kleine neue Erdenbürger, aber das ist schon alles vorhanden. Und Wiedergeburt schließt in sich auch das alle geistlichen Gnaden, die für dieses Leben nötig sind, bereits mitgegeben sind, vielleicht noch sehr verborgen. Das andere allerdings möchte man auch sagen, und es ist wie eine normale Geburt, wenn schon die Gaben zugleich in Erscheinung treten. Was das anbelangt, haben wir allen Grund, sehr dankbar zu sein. Wir erleben wieder, was normale Geburt ist. Schlagen wir auf Apostelgeschichte 10, Vers 44 bis 46. Sind wir nochmal im Cornelius-Kapitel und ich lese die Verse. Da Petrus noch diese Worte redete, vergesst nicht, hier hören Heiden die Botschaft von Jesus. Da Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die da zuhörten, die da versammelt waren im Hause des Hauptmanns. Und die Gläubigen aus den Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, dass der Heilige Geist auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen ward. Die Gabe des Heiligen Geistes ward ausgegossen auf Heiden, die dazuhörten, und da sie den Geist empfingen, das heißt ja nichts anderes, sie empfingen den Geist. Er machte Wohnung in ihnen, waren sie Kinder Gottes. Durch den Geist und das Innewohnen des Geistes sind wir Kinder Gottes, und wer den Geist nicht hat, ist nicht sein. Sie hörten, dass sie in Zungen redeten und Gott hochpriesen. Hier fängt das neue Leben an bei Cornelius und all seinen Hausgenossen und allen, die da versammelt waren. All denen, die hier den Heiligen Geist über der Botschaft des Petrus empfingen. Bei ihnen fing das neue Leben an. Hier ist der Anfang. Die sind jetzt gerade geboren. Kinder Gottes haben das Licht der Welt erblickt, so möchte man sagen. Und in demselben Augenblick geschieht es, dass sie in anderen Sprachen reden und Gott hochpreisen. Ich würde sagen, das ist eine normale Geburt. Und davon erleben wir sehr viel in unseren Tagen. Wir leben in einer großen Zeit, in einer geistbewegten Zeit. Wir haben allen Grund, Gott zu preisen von Tag zu Tag über dem, was in aller Welt geschieht und was auch unter uns geschieht. Es ist ja kaum zu fassen, dieser gnädige, barmherzige Gott, er hätte allen Grund, uns dahin zu geben, wenn wir nur an unser Volk denken, an unsere Kirchen denken, wenn wir an all die Schuld denken und all das Versagen denken. Und er überschüttet uns in unseren Tagen, seine Gemeinde in aller Welt, und wir wissen wieder etwas. Noch vor 20 Jahren hätten viele gar nicht gewusst, was ist denn das in anderen Sprachen reden. Hätten gar nicht gewusst, was ist denn das Weissagen oder was sonst an Gnadengaben noch genannt werden mag. Und uns ist das vertraut. Wir kennen es aus dem eigenen Erleben. Sind vielleicht solche, die selber empfingen. Und wir erleben auch das, und ich bin darüber immer ganz besonders beglückt. Junge Leute, die heute zum Glauben kommen, ihre Sünden bekennen, ihr Leben Jesus geben, und dann ist in einem Strom der Lobpreis in Sprachen da. Beinahe möchte man sagen, als wäre das ganz selbstverständlich. Aber wir werden uns wieder daran gewöhnen müssen, dass das selbstverständlich ist. Ich meine nicht, dass es unbedingt der Lobpreis in Sprachen sein muss, aber dass die Gnadengaben da sind, wenn wir dann bei Paulus nochmal nachsehen, schnell in Apostelgeschichte 19, ist ja genau dasselbe. Ephesus, wir sprachen schon davon. Paulus, der die 12 Männer in Ephesus trifft, die durch Johannes den Täufer die Predigt der Buße gehört hatten und offenbar auch Buße getan haben, also ihre Sünden bekannten, dann sind sie wieder nach Ephesus gefahren. Und von Jesus wissen sie nichts und vom Heiligen Geist wissen sie auch nichts. Und Paulus muss nun hier nachholen. Und da sagen sie, ja, das wollen wir auch. Da sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Jetzt sind sie getauft. Und nun kommt der zweite Akt, da Paulus die Hände auf sie legte, kam der Heilige Geist auf sie. Und sie redeten in Zungen und weissagten. Da ist es die Sprachengabe oder da ist es auch die Weissagung. Der eine hat wahrscheinlich diesen, der andere hat das. Aber sofort sind die Charismen wirksam. In dem Augenblick, da der Geist ihnen geschenkt ist und sie nun die Kindschaft empfangen, haben sie auch Charismen. Das ist also normale Geburt. Sie gehören gleichsam dazu. Sie sind trotzdem Säuglinge. Da möchte man zweierlei sagen. Einmal, das muss man heute vielen sagen, keine Angst vor dem Heiligen Geist. Da hat der Herr Jesus ja sehr, sehr vorgebaut. Denke an das, was er da gesagt hat, das Gleichnis Lukas 11 oder auch bei Matthäus ist zu lesen, anderen Evangelien. Ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Wer da bittet, empfängt. Wer da sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Wo bittet unter euch einer, wo bittet unter euch ein Sohn den Vater ums Brot, der ihm einen Stein dafür bietet? Und so entbittet um einen Fisch, der ihm eine Schlange für den Fisch bietet? Oder so er um ein Ei bittet, der ihm einen Skorpion dafür bietet? So denn ihr, die ihr arg seid, könnt euren Kindern gute Gaben geben, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, die ihn bitten? Letztlich spitzt sich das alles zu auf dies eine, die Bitte um den Geist. Und wer um den Geist bittet, empfängt Heiligen Geist. Wenn schon Väter nicht statt Brot Steine geben und statt eines Eis einen Skorpion oder statt Fisch eine Schlange, wie viel weniger wird Gott uns betrügen? Hier verbirgt sich Jesus, und wer da bittet um den Geist, empfängt den Geist. Keine Angst vor dem Geist und dem, was der Geist in uns wirkt und schafft, und seine guten Gaben. Keine Angst vor den guten Gaben des Geistes, heißt das auch. Scheint ja, als ob manches dem widerspräche. Ich denke, an einen Fall liegt nun schon weit zurück. Ich wurde gerufen nach auswärts. Das Haus eines Predigers. Und seine Tochter, 18, 19-jährig damals, ich kannte sie gar nicht, hochgradig besessen. Wie ein Tier, möchte man sagen, nackt und ging in Wänden hoch. Und der Vater bat, helft uns, helft uns. Wir saßen mit ihm zusammen und er sagte, ja, ich habe sie so oft gewarnt, ich habe sie so oft gewarnt. Sie sollen nicht zu Elim gehen. Und da haben wir es nun. Und ich habe ihn gefragt, möchte noch hinzufügen, und er sagte, wie es in seiner Kindheit war, die Zeit der Erweckung, diese wunderbaren Jahre des Aufbruchs, Anfang des Jahrhunderts, er zum Glauben gekommen ist, seine Schwester mit zum Glauben gekommen ist, und so diese Seligkeit erfahren haben, und dann die ersten Zeugnisse, Pfingstzeugnisse, und sie meinten, jetzt müssen wir auch erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, und da bin ich mit meinem Freund niedergekniet, wir haben gebetet. Herr, erfülle uns nun mit dem Heiligen Geist. Sagt er, aber da habe ich den Geist kennengelernt, den Pfingstgeist. Wie es in mir lästerte und welche Unreinheit über mich gekommen ist. Und da habe ich ihn gefragt, sagen Sie mal, wie oft sind denn Sie eigentlich in Ihrer Kindheit besprochen worden? Sagt er, das kann ich nicht zählen. Wenn wir was hatten, hat unsere Mutter uns zur Besprechfrau geschickt. Habe ich gesagt, der Geist hat gelästert, als sie anfing, um den Heiligen Geist zu bitten. So oft ist das, wenn Erweckungen ist, dann solche Dinge geschehen, dass eine durchdreht. Kann man ja oft erleben. Und dann die Warnung, da seht ihr's, übertrieben. Oder Heiliger Geist oder Gaben des Geistes. Und es können sich immer nur die Geister rühren, die da sind. Es wäre besser, sie würden erst ausgetrieben. Und dann dürfen wir bitten um den Heiligen Geist. Das Haus muss erst gereinigt sein und geräumt sein. Und dann dürfen wir es öffnen, dass er einzieht. Die Dinge muss man im Zusammenhang sehen. Es wird noch nie einer, der den Vater gebeten hat um den Heiligen Geist oder um die Gnadengaben des Geistes, die für ihn bereitet sind, eine Schlange gekriegt haben, die ihm Tod gebracht hat. Keine Angst vor den Gaben des Geistes. Auf der anderen Seite möchte man auch sagen, und wenn dir es geschenkt ist, in anderen Sprachen zu reden, bilde dir nichts ein. Nur kein Dünkel. Geistesgaben, wenn sie schon den Kindern in der Stunde ihrer Wiedergeburt geschenkt sind, sind niemals Zeichen geistlicher Reife. Also nicht Anlass, sich etwas einzubilden und nun über die anderen zu stellen und zu erheben, die, wie uns scheint, das nicht haben. Wichtig, das zu begreifen. B. Charismen, Gnadengaben sind Dienstausrüstung, die der Herr seinen Jüngern mit auf den Weg gibt. Gnadengaben sind Dienstausrüstung, die der Herr seinen Jüngern mit auf den Weg gibt. Nun hören wir nochmal. Wie Jesus mit seinen Jüngern verfährt. Hört mal die Dienstanweisung, die der Herr seinen Boten gibt. Ich lese sie bei Matthäus 10, Vers 7 und 8. Dienstanweisung, wie sie der Herr seinen Boten mit auf den Weg gibt. Die Dienstanweisung lautet, geht und predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Die Königsherrschaft ist nahe herbeigekommen. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt's. Das ist die Dienstanweisung, die der Herr seinen Boten mit auf den Weg gibt. Aber ehe er diese Dienstanweisung gibt, geschieht das andere. 10 Vers 1. Er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht. Das ist die Exousia. Und gab ihnen Vollmacht über die Dämonen, dass sie die austrieben und heilten alle Krankheit und alle Gebrechen. Erst gibt er und dann sendet er. Gaben sind Dienstausrüstung, die der Herr seinen Jüngern mit auf den Weg gibt. Notwendige Dienstausrüstung. 1. Petrus 4, Vers 10 schreibt der Apostel, dienet einander, ist ein Befehl. Dienet einander. Ein jeder mit der Gnadengabe, Charisma, die er empfangen hat, und zwar dienet einander als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Es gibt mancherlei Gnaden und Gnadenzuwendungen, Zuwendungen göttlichen Lebens, weil es auch mancherlei Berufungen und Dienste gibt. Jeder hat ja einen anderen Beruf zu leben. Er hat andere Gnadengaben für die Mutter in ihrer Kinderstube, die Hausfrau in ihrem Haushalt. Und er hat andere Gnadengaben für den Mann im Büro oder im VEB, den, der in der Welt steht oder der zu Hause ist. Er hat für jeden seine besondere Gabe, seine besondere Gnade, entspricht immer der Aufgabe. Die Gabe, die er für jeden bereithält, entspricht immer der Aufgabe. Aber das ist wahr, dass er keinen ohne Gabe Aufgaben stellt. Und wenn er uns Aufgaben gibt, und ihr habt ja alle eure Aufgaben, und da hat jeder wieder andere Aufgaben, ihr habt alle dieselbe Uniform, hätte ich beinahe gesagt, Tracht. Alle unter der einen Haube. Und wie verschieden doch die Aufgaben der einzelnen Schwestern sind. So ganz verschieden. Und darum auch da wieder schon ganz verschiedene Gaben. Dem einen dies, dem anderen das. Und was so die besonders in die Augen fallenden Charismen, die kennt ihr ja, sind, die kennt ihr, 1. Korinther 12, 7 bis 11, da werden sie uns aufgezählt. Ich brauche das wohl jetzt nicht extra zu lesen. 1. Korinther 12, 7 bis 11, oder doch? Ach, so schön, man hört es wieder mal. Da steht da, einem jeglichen offenbaren sich die Gaben des Geistes zu gemeinem Nutzen, zum allgemeinen Nutzen. Also nie für sich, sondern für den Dienst an den anderen. Dem einen wird gegeben durch den Geist das Wort der Weisheit. Nicht nur Weisheit, sondern auch das Wort, es in Worten auszusprechen, seine Weisheit weiterzugeben. Dem anderen wird gegeben das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, dem anderen der Glaube in demselben Geist. Das ist nicht der rettende Glaube, sondern das ist der Glaube, der Berge versetzt, der Bahn bricht, der in Kraft sich ausweist und wirkt. Einem anderen die Gabe, gesund zu machen, die Gabe der Heilungen. Da gibt es auch wieder nicht bloß einen. Es ist einer, der ist ein Spezialist für Krebs, möchte man sagen. Gibt es tatsächlich welche. Und andere wieder hat andere Heilungsgaben, wie er so differenziert, dem einen dies, dem anderen das, je nachdem, wo er so im Besonderen hineingestellt ist. Einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, die Krafterweisung des Geistes auch im Gebieten etwa. Einem anderen die Weissagung, das prophetische Reden oder die Gabe, Geister zu unterscheiden. Die Geisterunterscheidung, eine ganz kostbare Gabe, eine viel zu seltene Gabe. Einem anderen in mancherlei Zungenrede, also in mancherlei Sprachen zu sprechen und einem anderen wieder die Sprachen auch auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt jedem das Seine zu, wie er will. Aha, das ist also sein freies Walten. Aber für jeden hat er der Aufgabe entsprechend die Gabe. Darfst ganz gewiss sein und erwarten, dass, wenn er dich in Aufgaben stellt, er dir auch seine Gaben schon bereithält. C. Der Heilige Geist ist jeweils der Überbringer dieser Gaben. Und darum nennen wir sie auch Geistesgaben. Zum Unterschied der natürlichen Gaben, die einer gleich bei der leiblichen Geburt mitgekriegt hat. Natürliche Gaben. Der eine ist handwerklich veranlagt, der andere ist ein ausgesprochener Mathematiker, wie sich dann später herausstellt, oder ein Musikus, ein Wissenschaftler, Praktiker. Jeder hat seine natürlichen Gaben, die Gott auch in Dienst nehmen kann. Dann wird das Natürliche geheiligt, gleichsam von ihm beschlagnahmt. Aber Charismen ist was anderes. Das ist der unmittelbare Zufluss von oben. Bei den natürlichen Gaben nimmt er das, was wir von Natur sind, in Beschlag und bedient sich des. Aber da empfangen wir, wozu wir gar nicht veranlagt sind. Jeder bekommt seins, die Gnadengaben direkt von oben. Gnadengaben zum Teil sogar unter Ausschaltung gewisser natürlicher Bereiche in uns. Er muss das nicht verwenden, er kann sich ganz drüber hinwegsetzen, wenn er uns seine Gnaden bereitet. Nur eines möchte ich doch immerhin abgesagt haben, vielleicht trage ich Eulen nach Athen, niemals unter Ausschaltung unseres Willens. Er macht nie aus uns Medien, die willenlos von ihm genommen sind. Das macht immer bloß der Teufel. Gib ihm einen kleinen Finger, nimmt die ganze Hand, einen ganzen Kerl, der dran hängt. Das Zweite. Nun ein Satz, und ich bitte euch sehr, den zu hören. Die Charismen, Gnadengaben, gibt er zur Unterstützung des noch schwachen Glaubens. Wir schießen schon in anderem Zusammenhang drauf.
die Jünger.
Und immer wieder müssen wir feststellen, ihr Glaube ein kümmerlicher Glaube. Die Jünger sind keine Glaubensriesen. Kleiner Glaube. Schon in der Bergpredigt sagt der Herr Jesus, Vers 30, wenn Gott das Gras auf dem Feld also kleidet, das doch heute steht, morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht vielmehr euch tun, o ihr Kleingläubigen? Besonders wo es so um die irdischen Dinge geht, diese Sorgen, und da muss er immer sagen, o ihr Kleingläubigen. Oder die Stelle, auf die wir ausstießen, ich muss sie doch mal lesen, Matthäus 16, die Verse 8 bis 11, man muss es mal richtig hören, wie es um das vergessene Brot ging und Sauerteig der Pharisäer und die Jünger, die da meinen, ach siehste, weil wir das Brot nicht mitgenommen haben. Und dann heißt es, da das Jesus merkte, sprach er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, was bekümmert ihr euch doch, dass ihr nicht Brot habt? Versteht ihr denn noch nicht, gedenkt ihr nicht an die 5 Brote unter die 5000? Und wie viele Körbe ihr da aufhobt? Auch nicht an die 7 Brote unter die 4000? Und wie viele Körbe ihr da aufhobt? Wie versteht ihr denn nicht, dass ich nicht vom Brot zu euch rede, ehe die das im Glauben fassen lernen? Jesus, da gelten andere Grundgesetze. Bei uns heißt es, je mehr ich gebe, umso weniger wird es. Und bei Jesus, je mehr er gibt, umso mehr wird es. Der Glaube hat eine andere Perspektive, das sind andere Dimensionen. Wie schwer das war, die Jünger zu solchen Glauben zu erwecken. Der Herr Jesus hat sehr viel Mühe und Arbeit mit ihnen gehabt. Ich erinnere nochmal, der Sturm, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Oder wie er dann dem Petrus sagt, du Kleingläubiger, warum zweifeltest du? Matthäus 8, 26, Matthäus 14, 31. Und wenn wir dann das Ende ansehen, Markus Evangelium, Kapitel 16, Vers 14, und nun ist Jesus auferstanden. Ostern liegt hinter ihnen. Und dann erscheint er seinen Jüngern. Und da heißt es, zuletzt, da die 11 zu Tisch saßen, offenbarte er sich und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härtigkeit, dass sie nicht geglaubt hatten, denen, die ihn gesehen hatten, auferstanden. Also bis zuletzt zieht sich das durch dieses ganze Jüngerleben mit Jesus hindurch, der Unglaube, Kleinglaube, Unglaube, Herzenshärtigkeit. Und noch das Allerletzte, er muss ihren Unglauben schelten. Und der nächste Satz heißt dann allerdings, und sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Das sind mir zwei köstliche Verse, dass sie so dicke beieinander stehen. Und diese Leute, die nur Versager sein können, die nimmt er dann und gebraucht er dann und die sendet er dann, weil er in ihnen alles wirken will. Aber wir stellen fest, die Jünger auf schwachen Glaubensfüßen. Der Glaube trägt noch nicht durch. Mit diesem Glauben können sie anderen noch nicht dienen. Und was tut Jesus? Er gibt ihnen Charismen, er gab ihnen Vollmacht, Exousia, zu Unterstützung ihres schwachen Glaubens. Die Jünger hätte er niemals senden können. Ich meine jetzt die erste Sendung, dieses Praktikum, als er mit ihnen auf dem Wege ist, während der 3 Jahre, und er sie dann 2 und 2 schickt durchs Land, und sie kommen wieder zu ihm zurück, hochbeglückt, die Dämonen sind ausgefahren, Kranke sind gesund geworden, was haben wir erlebt? Eine wunderbare Sache. Er hätte das ja nie tun können, aufgrund des Glaubens in ihnen. Aber dafür gab er ihnen eine Dienstausrüstung mit. Er gab ihnen Vollmacht, er gab ihnen Charismen. Ich weiß nicht, ob er das schon mal so genau beobachtet hat, dass die Jünger Charismatiker waren, längst vor Pfingsten. Da sie ausrüstet mit Vollmacht, sind sie Charismatiker, sie sind Charismatiker. Ich habe den Eindruck, dass es viel zu wenig beachtet wird. Es geschieht auch sehr oft, kann man oft hören, merken, dass Geschwister, solche Stellen wie auch bei Cornelius, wo es ja um den Anfang geht, des neuen Lebens und des Charismatenlebens, dass das einfach gleichsetzen dem, was zu Pfingsten etwa an den Aposteln geschieht. Und das ist für mich so sehr zweierlei, ich bitte dem mal sehr nachzudenken. Die Jünger haben hinter sich das Leben der Bereitung durch Jesus. Charismatiker waren sie längst vor Pfingsten. Und da sie predigten, war das ein charismatisches Geschenk, diese Fischer vom See Genezareth. Und wenn sie krank gehalten, das war eine charismatische Handlung. Und wenn sie Dämonen austrieben, das war charismatisches. Und sie waren hoch beglückt, dass sie entdecken durften, was sind denn da für Kräfte da? Was werden denn hier für Kräfte wirken? Die hat er ihnen ausdrücklich dafür gegeben, damit er sie jetzt schon gebrauchen konnte. Er hätte sie sonst, wer weiß, wie lang noch sitzen lassen müssen. Uns müsste auch, wer weiß, wie lang sitzen lassen können. Sie sagen, ich brauche die gar nicht, wenn er uns nicht schon längst die Gaben mitgegeben hätte. Er gab ihnen Vollmacht. Und dann Ostern noch dazu die Vollmacht. Sünden zu vergeben, kriegen sie noch eine dazu. Das hatten sie vor Pfingsten. Blies sie an, nehmet ihn den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden vergebt, dann sind sie vergeben. Und Pfingsten, das war für sie Erfüllung. Das ist was anderes, als was Cornelius in seiner Familie erlebt hat, das ist der Anfang. Was anderes, als was die in Ephesus erlebt haben, das war der Anfang. Für die Jünger war Pfingsten nicht Anfang. Sondern eine Stunde, wirklich für sie war das eine Stunde großer, herrlicher Erfüllung. Das Leben Jesu geht weiter. Drittens. Und das muss nun auch in diesem Zusammenhang mal gesehen und gesagt werden. Charismen, Gnadengaben wirken unabhängig vom jeweiligen Heiligungsstand. Ich sage es mit der Bitte, dass er über die Dinge nachsinnt. Ich sage es nochmal, Gnadengaben wirken unabhängig vom jeweiligen Heiligungsstand. Nochmal uns das sagen lassen, sie waren Charismatiker. Aber wenn wir sie mal etwas näher anschauen und untersuchen im Blick auf ihren Heiligungsstand, da wäre mancherlei zu sagen. Lukas 22, Vers 24. Und das nach dieser ganz besonderen Gnadenstunde, da Jesus ihnen das heilige Mahl gespendet hatte. Und nun gehen sie hinaus in die Nacht, unterwegs nach Gethsemane und dann kommt Gabata und dann kommt Golgatha. Und kaum, dass diese so heilige Stunde hinter ihnen liegt, heißt es, es erhob sich ein Zank unter ihnen, welcher unter ihnen sollte für den Größten gehalten. Das sind Charismatiker, das sind Jünger, die zum ersten Mal Mahlgemeinschaft erlebt haben mit Jesus und miteinander. Und das nächste ist, dass sie sich miteinander zanken. Und worüber sich zanken, welcher der Größte sein sollte. Und gewiss wollte jeder gern der Größte sein. Charismen unabhängig vom gegenwärtigen Heiligungstag. Das sind Leute, mit denen der Herr Jesus keinen besonderen Staat machen konnte. was Heiligung betrifft. Matthäus 26, wollen wir mal so ganz klein wenig diesen Weg noch mitverfolgen, nach Gethsemane, Gabata, Golgatha und dann das Gespräch mit Petrus. Petrus antwortet und sprach: Wenn sie auch alle Ärgernis nehmen an dir, ich will's nimmermehr tun. Die Antwort Jesu: Der Hahn, ehe er kräht in dieser Nacht, wirst du mich dreimal verleugnen. Die Antwort des Petrus: Und wenn ich mit dir sterben müsste, ich will dich nicht verleugnen. Dasselbe sagten alle Jünger. Mit welch einer Selbstsicherheit gehen sie ihren Weg, der Petrus, dem Jesus eine unüberhörbare Warnung gibt. Aber das geht gar nicht ein. Und wenn ich wieder sterben müsste. Ich, das kann mir gar nicht geschehen. Und dann kommen sie in den Garten Gethsemane. Und dann liegt Jesus flach auf dem Boden vor Gott, Schweiß aus seinem Angesicht, Blutschweiß. Das Wort an die Jünger: mitbeten. Und er geht zu ihnen und findet sie schlafend. Und wenn ich mit dir sterben sollte, aber Jesus muss sagen, kannst du nicht mal eine Stunde mit mir wachen? Und dann das Wort Judas der Zwölf. Es gibt dann jedes Mal einen Stich, wenn man das liest. Judas, einer von den Zwölfen. Habt ihr euch schon mal bewusst gemacht, auch Judas war ein Charismatiker? Judas ging und predigte. Judas hat Vollmacht gekriegt, zu heilen. Judas hat Vollmacht gekriegt, Dämonen auszutreiben. Aber schon sehr frühzeitig hat Jesus gesehen, was in dem Judas vor sich geht. Einer unter euch, ein Diabolos, ein Teufel, ich würde das hier an der Stelle nicht so übersetzen, sondern das Wort ganz wörtlich nehmen, ein Durcheinanderwerfer, der immer alles durcheinander bringt. Agent, was hat Judas getrieben unter den Jüngern? Bis hin zu dem Tag und der Stunde, wo der Teufel in ihn fuhr. Jetzt ist er ein Besessener. Und dann ist es Judas, einer von den Zwölfen, der hingeht und verrät. Und dann ist es Judas, einer von den Zwölfen, der den Strick nimmt und sich aufhängt. Was das bedeutet hat, auch für die anderen und Jesus. Es ist so ungeheuerlich, was hier geschieht. Da sind sie, die Gaben empfangen haben, Ausrüstung für den Dienst. Aber was ihr Heiligungsleben betrifft, oh, da liegt sehr, sehr, sehr im Argen. So kann das sein. Charismatiker, aber im Alltag. Da darfst du nicht so hinschauen. In der Familie und das Miteinander. Und so giftig ist die. Und so garstig ist der. Und so zornig und so bös. Charismen wirken unabhängig vom jeweiligen Heiligenstand. Und dann lesen wir, da verließen ihn alle Jünger und flohen. jetzt alle. Keiner hielt stand bei Jesus. Und dann die Petrus-Sache. Du auch einer. Und Petrus, ich weiß nicht, was du sagst. Und Petrus leugnete abermals, schwur dazu, ein heiliger Eid. Ich schwöre, ich kenne den Menschen nicht. Da hob er an, sich zu verfluchen und zu schwören und nochmal ein Eid. Und ich will verflucht sein, wenn ich nicht die Wahrheit sage. Ich kenne den Menschen nicht, und alsbald krähte der Hahn. Gnadengaben unabhängig vom jeweiligen Heiligungsstand. B, da könnte man es auch nochmal aufzeigen, Korinth, nur die Situation von Korinth uns deutlich zu machen. Eine hochcharismatische Gemeinde. Das Zeugnis darf man nicht ausstellen. Eine hochcharismatische Gemeinde. Zeugnis des Paulus, 1. Korinther 1, 4, folgende Verse. Ich danke Gott alle Zeit eurenthalben für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus, dass ihr seid durch ihn an allen Stücken reich gemacht, an aller Lehre, in aller Erkenntnis, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe. Und dann schauen wir uns das Leben in Korinth an. Parteiungen, Kliegen, Spaltung, Zerrissenheit, Wiedereinander, Namen, die genannt werden. Die einen schwören für Petrus und die anderen für Apollos. Und jeder hat so seinen Gewährsmann, Zirkel. Kliegenwirtschaft, all das Hässliche, Schreckliche. Eine hochcharismatische Gemeinde. Blutschande in der Gemeinde. Schwere sittliche Verfehlungen. Gerichtsprozesse. Ein Bruder führt einen Prozess gegen den anderen Bruder, und das vor heidnischen Gerichten und Richtern. Zank und Krach und Streit und Trennung bis hinein ins Allerheiligste des Abendmahls. Aber hochcharismatische Gottesdienste, wo der Paulus ja ordnend eingreift, nichts anderes als ordnend eingreifen. Paulus sagt nicht Geist von unten. Wenn ich euch angucke, ist mir alles klar, Geist von unten. Das sagt er ihm gerade nicht. Und das ist mir das Wunderbare, dass er Gott dankt für den Reichtum an Gnadengaben, aber nun als ein wirklicher und wahrer Hirte ihnen zu dienen weiß. Der Paulus. Und ordnen auch eingreift in das gottesdienstliche Leben. Und nicht mehr alle auf einmal, schön hintereinander, zwei oder drei, ihr wisst ja das. Und wir dann hinführt zur Höhe dieses Briefes. Ich will euch den köstlichen Weg zeigen, dann zeigt er den Weg der Liebe. Kommen wir da noch drauf. Und das macht wieder deutlich, Gnadengaben wirken unabhängig vom jeweiligen Heiligungsstand. Nehmt ihr mir das ab? Also kann man auf Gnadengaben sich nie was einbilden und davon Schlüsse ziehen, die nie gezogen werden dürften. Ja, ich und ihr alle. Schrecklich! Aber hier liegen auch die Begrenzungen dieser Charismen. Begrenzungen. Wir möchten erstens ganz herzlich Danke sagen, dass er uns auch in solch eine Armut hinein, unser ganzes Versagen hinein, dennoch seine Geschenke mitteilt. Und gebrauchen will, heißt das. Aller Grund zu danken, Gott ist gut. Aber eben darum sind die Charismen in ihrem Gebrauch sehr begrenzt. Wenn es nur um die Charismen geht. Und Markus 9, 18, dass ich es euch lese. Der Vater noch einmal, der Jesus berichtet, wie sie seinem Jungen helfen sollten und konnten nicht, wo er ihn erwischt, reißt der Geist ihn, schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austrieben. Und sie konnten nicht. Das sind die Jünger, die gegangen sind und freudig wiedergekehrt. Gesagt haben, oh, die sind ausgefahren, die Geister. Die haben es erlebt. Und dann kommt so ein Fall auf sie zu, da stehen sie hilflos. Und sie müssen zugeben, wir können nicht. Und wie sie dann mit Jesus allein sind und niemand mehr zuhört, daheim steht extra da, da fragen sie ihn, sag mal, warum konnte man nicht? Das hat ihnen keine Ruhe gelassen. Gott sei Lob und Dank, dass ihnen das keine Ruhe gelassen hat. Ich kenne viele, denen lässt das Ruhe. Wie oft haben wir das erlebt? Wir durften Dienste tun, die der Herr bestätigt hat, und dann stehen wir davor und kommen keinen Schritt weiter. Warum konnten wir nicht? Wenn wir doch dann wenigstens fragen wollten, Herr, warum konnten wir denn nicht? Ich will nur so viel sagen, Gnadengaben sind eine ganz wesentliche Hilfe. Ich muss bezeugen, was haben die Gnadengaben für unsere Gemeinde bedeutet. Das war ein Einschnitt. Als in den 60er Jahren der Herr in unserer Gemeinde die Gnadengaben so austeilte, Sprachen und Auslegung und Lobgesänge und Weissagung und manches andere, Geisteroffenbarung, wie sich das dann so auftat, ist für mich eine beglückende Erfahrung gewesen. Da habe ich auf einmal Mitarbeiter, richtige Mitarbeiter gehabt. Und da standen sie nicht mehr allein, da waren sie nicht mehr bloß die Abhängigen. War für uns eine ganz wesentliche Stelle. Gnadengaben, eine ganz wesentliche Hilfe. Aber Gnadengaben sind nicht alles und nie das Letzte. Sie sind immer nur Vorläufiges. Vorläufiges. Ich möchte jetzt nochmal sagen, Gnadengaben sind nie das Letzte. Als jetzt haben wir es. Haben wir auch gedacht. Wir haben gemeint, jetzt haben wir es. Aber der Herr hat uns bald kuriert und gemerkt, nein, nein, eine wunderbare Hilfe und ein großer Segen und viel Grund zu loben und zu danken. Und dennoch Vorläufiges, das heißt also, es gibt mehr als Charismen. Viertens, Jesus will selber durch uns handeln. Das ist das viel Größere. Jesus will selber durch uns handeln. Und darum das Wort 1. Korinther 1,9, berufen zur Gemeinschaft des Sohnes, das ist mehr als charismatisches Leben. Die Charismen, wenn er sie gibt, sind letztlich auf ihn selber hin angelegt. Charismen gegeben zur Bereitung für ihn selber, Jesus. Jesus in uns. Ich schlage mal den Epheserbrief auf. Kapitel 3, Vers 17, dann steht in der Vers, wie Paulus betet im Kerker für die Gemeinde in Ephesus, wie er betet, dass Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen. Jetzt bitte ich euch, bedenkt das einmal. Wie es anfing in Ephesus, haben wir vorhin gerade gelesen. Geist, Mitteilung, Sprachengabe, Weissagung, gleich ist das alles vorhanden. Dass es auch so weitergegangen ist, ist sonnenklar. Das sind Dinge, die den Ephesern längst vertraut waren. Charismatisches Leben. Gar nicht anders vorstellbar. Aber Paulus dankt nicht nur, dass das da ist, sondern nun wieder der Seelsorger, der weiterguckt. Jetzt ist er im Kerker, in Ketten, kniet dort auf dem Steinboden und betet und betet und betet. Gott gibt ihm Zeit zu beten. Das ist jetzt wichtiger als alles andere. Für die Gemeinde in Ephesus und für die anderen Gemeinden natürlich auch. Aber hier teilt er es den Ephesern mit, wie er nun für sie betet, gleich im ersten Kapitel. Nur Andeutung und Anregung, auch sich damit mal sehr zu beschäftigen. Er schreibt, Vers 16, ich höre nicht auf zu danken für euch. Das ist das eine. Und das nächste. Und gedenke euer in meinem Gebet, und nun, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, dass der Vater der Herrlichkeit euch gebe Geister, Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und wenn wir dann weiterlesen, das sind ungeheure Dimensionen, die sich da auftun, wie er dann aufzeigt, Jesus der Auferstandene und über alles gesetzt und wie dieses Auferstehungsleben sich Jesu sich in Kraft an ihn erweisen will. Und da betet im Gefängnis, dass ihnen die Herzensaugen geöffnet werden, das zu erkennen und zu begreifen. Charismatiker sind sie schon lange und fröhliche Gotteskinder, die dem Herrn dienen, das sind sie schon immer, seitdem der Geist in ihre Herzen eingezogen ist. Aber nun will Paulus ihnen deutlich machen, oh, es gibt mehr, er selber, Kraft der Auferstehung. Ihr müsst das mal lesen. Und dann so auch das dritte Kapitel, wo ich den einen Vers draus gelesen habe, mal von Vers 14 an. Und derhalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Jetzt kniet Paulus und betet zum Vater, der rechte Vater ist über alles, was Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Eigentlich der jeder Familie im Himmel und auf Erden die Benennung gibt. Auch da gibt es keinen Eintopf. Da hat jede Familie ihr Besonderes, ihre Gabe und ihre Aufgabe. Salzelmen anders als Bräunstorf und Bräunstorf anders als Stangengrün oder was weiß ich alles. Das sind alles so einzelne Zellen und Dienstgemeinschaften und haben ihre besondere Aufgabe und Berufung. Wunderbar. Jede Familie vor diesem Vater, der die Benennung gibt, beuge ich meine Knie. Wozu, worum bittet er? Für diese charismatische Gemeinde in Ephesus, wenn ich so sagen soll, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, dass er euch Kraft gebe, es gibt also was, was ihr nicht haben, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist am inwendigen Menschen. Der Geist in Kraft, stark sein am inwendigen Menschen. Und wie wirkt sich das aus? Jetzt kommt der Vers. Dass Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen. Und dann geht's weiter. Und ihr in Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Begreifen mit allen Heiligen alle Dimensionen der Liebe Gottes. Die Breite, die Länge, die Höhe, die Tiefe. Erkennen die Liebe Christi, die alle Erkenntnis übersteigt. Ach, was ist für euch bereitet? Was ist bereitet? Er selber im Herzen. Gebt euch nicht zufrieden mit den Gaben, mit denen er euch beschenkt hat und reich gemacht hat und froh gemacht hat. Und mit all dem, was jetzt da war. Es geht um mehr um Christus selber, Christus im Herzen. Das ist also etwas, was einem in besonderer Weise erschlossen werden möchte. Darum betet ein Apostel, dass den Gemeinden das erschlossen wird. Dass also nicht dort stehen bleiben bei dem, was sie haben. Weitergehen, wir sind des Weges, wir sind noch nicht am Ziel. Weitergehen, begnügt euch nicht mit dem. Es geht um ihn selber, Christus, durch den Glauben im Herzen wohnt. Wieder eine Glaubenssache, gehört an sich zu dem Glaubensthema noch dazu, aber hier können wir es nun anhängen. Auch das will der Glaube erfassen. Auch eine Realität, wir sind mit ihm auferweckt, wir sind mit ihm in den Himmel versetzt. Wir mit ihm im Himmel, er mit uns hier auf Erden. Der eine Leib, der eine Organismus. Das Leben Jesu zu leben, sind wir berufen. Sein Leben in uns und er durch uns. Das sind ja ungeheure Dinge. Und das ist, worum der Paulus beten muss im Gefängnis. Es geht letztlich um Jesus selber. Dass Jesus in uns und durch uns zum Zuge kommt. Darum geht's. Immer um Jesus selber, nicht was von ihm. Er selber. Und das muss ins Herz rutschen. Und das wird er übrigens dann deutlich in Matthäus 7, 22. Und nun wollen wir das hören. In der Bergpredigt, der Herr selber ist, der das sagt. Und wie sollen wir das anders verstehen? Er sagt, es werden viele zu mir sagen, an jenem Tage, Herr, Herr, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, ins Himmelreich kommen, ich nenne den Vers dazu, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jedem Tag, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Taten getan? Sind das für Leute Charismatiker? Charismatiker. Die das sagen können, ich, wir haben doch deinen Namen geweissagt, prophetisch geredet. Dämonen ausgetrieben, viele Taten getan. Dann werde ich Ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt oder erkannt. Weichet von mir, ihr Übeltäter. Dieses nie erkannt. Erkennen, Ausdruck für die persönliche und innigste Gemeinschaft. Wenn er sagt, ich habe nie je mit euch diese Gemeinschaft gehabt. Ihr habt sie nie gesucht. Ihr habt mich nicht gesucht, die Gemeinschaft mit mir. Ihr habt meine Gaben empfangen, aber nie Gemeinschaft. Das sind zwei Dinge. Ich habe euch beschenkt, aber mich persönlich habt ihr nie aufgenommen, nie in euer Leben hineingenommen. Die Braut, die nie auf den Gedanken kommt, dass sie heiraten möchte. Genau dasselbe 1. Korinther 13, 1 bis 3. Zum Schluss. Nun wieder der Korintherbrief. Und dann schreibt der Apostel, wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, wäre ein tönend Erz oder eine klingende Schelle, eine lärmende Zimbel. Wenn ich weissagen könnte und wüsste alle Geheimnisse, alle Erkenntnis, hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Nichts, nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und diese meinen Leib brennen und hätte der Liebe nicht, so wäre mir das nichts. So hochcharismatisches Leben, er sagt es ja denen in Korinth. Und hätte der Liebe nicht. Du könntest dafür einsetzen, und hätte Jesus nicht. Das ist also möglich. Wir haben charismatisches Leben, seine Gaben, die er uns geschenkt hat, aber kein Jesusleben. Charismatisches Leben, ja, aber kein Jesusleben. Und hier tut sich eine ganz neue Dimension auf. Ich musste über die Brücke jetzt gehen. Das Leben Jesu in uns und das Wirken Jesu durch uns. Das ist ein anderes Kapitel. Das charismatische Kapitel mag jetzt vielleicht geklungen haben, als wollte ich das malig machen, ist uns ein großes Geschenk. Und nochmal, wie viel Grund zu loben und zu danken, was in unserer Zeit geschieht. Aber ja nicht dort sich aufhalten. Es geht um Jesus, das Leben Jesu in uns. Und der Geist will nichts lieber, als uns dafür freimachen und aufbrechen. Das Leben Jesu in uns. Sein Wirken durch uns. Das ist unvergleichlich mehr als alle Gaben von ihm. Dynamit geladen sein können. Wirklich Dynamit geladen. Dynamis. Und sich als Vollmacht erweisen. Charismatische Vollmacht. Wie viel mehr wird sich das als Vollmacht erweisen, was er selber in uns wirkt und durch uns wirkt. Was er selber in uns wirkt und durch uns wirkt. Nur wie? Das ist die Frage. Nachdem wir über die Brücke gegangen sind, müssen wir morgen weitergehen. Morgen ist dran das Heiligungsleben. Vollmacht und Heiligung. Und dann kommt ja noch das andere Kapitel. Vollmacht und Nachfolge. Aber ich kann das erst sagen, nachdem wir das mal wirklich im Herzen aufgenommen haben. Und bitte euch ganz bewegt das mal. Vielleicht mag manches euch fremd erscheinen. Der Geist wird es schon deutlich machen. Wir sind uns schon eins. Gaben, unerschöpflich. Und wenn schon die Gaben so schön sind, wirklicher Reichtum, überströmende Gnade, wie viel mehr der Geber. Berufen zur Gemeinschaft des Sohnes. Dass du das durch deinen Apostel der Gemeinde in Korinth gesagt hast, sie zu locken, eins werden mit Jesus. Du lockst uns alle, eins zu sein mit ihm, der uns je und je geliebt und zu sich gezogen hat aus lauter Güte und sich schenken will in bereitete Gefäße. Jesus, alles in allen, das Wohlgefallen Gottes, die Freude des Vaters. Amen. Amen.